Susanne Wasum-Reiner, Sie leben seit Sommer 2015 hier in Rom. Verraten Sie uns einen Ihrer Lieblingsplätze.
In Rom liebe ich besonders Märkte. Märkte, wo man Blumen und Gemüse und so etwas kaufen kann. Obwohl ich nur mich selbst zu versorgen habe, bin ich an jedem Wochenende an einen oder mehrere dieser Märkte zu finden, um mich zu erfreuen an den wunderbaren Sachen, die da sind, um mir Blumen zu kaufen und Gemüse zu kaufen, um die Menschen zu sehen, um zu sehen, wie sie handeln, wie sie kaufen. Da bin ich gerne. Aber sonst ist Rom ein Ort mit vielen wunderbaren Plätzen. Und eines der schönsten Dinge an Rom ist das Licht am Nachmittag oder am Abend oder am frühen Morgen, wo alles verzaubert ist, wo man überall hingehen kann und überall feststellt, das ist mein Lieblingsort.
Haben Sie denn schon Zeit gefunden, in Kultur und Geschichte Italiens einzutauchen?
Eine Geschichte, die unglaublich weit zurückreicht, eine andere geschichtliche Präsenz als in den meisten Orten in Deutschland oder in Berlin, wo ich zuletzt war. Das römische Rom ist überall präsent, aber natürlich auch die Jahrhunderte danach. Es ist eine sehr, sehr reiche Geschichte und man kann hier nicht leben, ohne sich die Zeit zu nehmen, dort Erkundungen zu machen und die Dinge zu sehen. Also ich mache das auch so oft, wie es mir möglich ist.
Gibt es etwas, was Sie besonders überrascht hat, als Sie hier angekommen sind, was Sie sich so nicht vorher vorgestellt hatten?
Ich bin aus einer anderen europäischen Hauptstadt gekommen, aus Paris. Die Unterschiede sind enorm. Es ist vielleicht etwas Kritisches, was ich festgestellt habe, als ich angekommen bin und wo ich mich zuerst ein bisschen daran gewöhnen musste. Das ist, dass Rom eine Stadt ist mit dieser unglaublichen Geschichte und diesen unglaublichen Schönheiten, aber eine Stadt auch, die ein bisschen vergessen hat, ihre Infrastruktur anzupassen und anzuheben an diesen enormen Fluss von Touristen. Und manchmal, wenn ich dann in diesen völlig verstopften, zu kleinen Straßen stehe, wo es weder Platz angemessen für Autos noch angemessen für Fußgänger gibt, wo die Busse unglaublich stinken und knattern, da sage ich mir, man hätte vielleicht viel mehr machen müssen, um so eine wichtige Stadt zu modernisieren oder für dieses große Interesse auszurüsten. Also die Stadt erstickt ein bisschen an diesem Interesse.
Wie kamen Sie hierher? Wurden Sie sozusagen entsandt oder haben Sie gesagt, nach 3 Jahren Paris, jetzt mal Rom?
Das war ein Routinevorgang, wie er im Leben von Diplomaten, also sich alle 3 oder 4 Jahre normalerweise ereignet. Man hat eine gewisse Standzeit an einem Posten, dann bekommt man ein paar Monate vor Ende des Standhalts ein Routineschreiben aus dem Auswärtigen Amt, das einen fragt, ob es irgendwelche Gründe vielleicht gibt, die dagegen sprechen würden, zwingend dagegen sprechen würden, an einen neuen Ort transferiert zu werden. Diese Gründe sind so eingeschränkt, dass man normalerweise sagt, es gibt keine Gründe, die dagegen sprechen. Und dann beginnt eine Maschinerie der Planung. Und dann gibt es irgendwann einen Anruf oder einen Brief, wo drin steht, wir haben uns das ausgedacht. Wir hoffen, dass Sie nichts dagegen haben und ziehen Sie bitte im Juli um. So war das auch bei mir.
Und lernen Sie vorher Italienisch?
Es hat eigentlich nicht gereicht, vorher wirklich Italienisch zu lernen. Also ich war wirklich bis zum letzten Tag in Paris sehr, sehr eingebunden. Das ist ein sehr intensiver Job auch, genau wie in Rom. Und ich bin dann hierher gekommen und habe aber dann sofort angefangen, diese Sprache zu lernen. Und man hat da auch eine gewisse Routine vielleicht drin. Und ich bin natürlich hoch motiviert, weil das ein Werkzeug ist, was ich unbedingt brauche. Und dann geht das schneller als in anderen Umständen.
Ein Unterschied zu Frankreich ist ja auch, dass Italien und Deutschland keine direkten Nachbarn sind, also keine gemeinsame Grenze haben, was ja auch vielleicht die Arbeit in Frankreich noch mal besonders gemacht hat. Wie macht sich das bemerkbar?
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist nicht, dass wir keine gemeinsame Grenze haben. Die historischen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich sind ganz andere als die zwischen Deutschland und Italien. Und auch die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich hat für die Europäische Union eine andere Bedeutung als die zwischen Deutschland und Italien. Aber die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich und Deutschland und Italien sind als solche qualitativ unglaublich eng, für beide Länder sehr intensiv. Deutschland und Italien sind Länder, die sich in vielerlei Hinsicht ähneln. Wir sind späte Nationen. Wir sind Länder, wo die Regionen eine starke Bedeutung haben. Wir sind keine Zentralstaaten wie Frankreich. Wir sind sehr überzeugte europäische Länder, beide, Italien und Deutschland auch. Und die Zusammenarbeit ist sehr selbstverständlich und sehr natürlich und sehr intensiv auch. Also es ist nicht der Punkt der gemeinsamen Grenze. Rom ist ein klein wenig weiter weg von Berlin als Paris. Das stimmt geografisch und auch sonst ist es manchmal, muss man ein bisschen nachhelfen, aber also die Grenze ist sicherlich nicht das Wesentliche, was da eine Rolle spielt.
Es gibt immer noch dieses schwierige Thema der Schadensersatzforderungen Italiens an Deutschland, was die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg angehen. Das ist ein Thema, das ja sehr differenziert gesehen wird in Deutschland und in Italien. Wie ist da der Stand der Dinge?
Also zunächst einmal ist wichtig zu sagen, dass die Arbeit, die beide Länder gemeinsam leisten, Italien und Deutschland, zur Entwicklung einer gemeinsamen Erinnerungskultur, wie das in unserer Sprache heißt, außerordentlich erfreulich, intensiv und zukunftsorientiert ist. Und es gibt viele wunderbare Projekte und es gibt auch einen großen Fonds, einen Zukunftsfonds, aus dem Projekte, Erinnerungsprojekte, die in Gemeinden zum Beispiel stattfinden, an Orten, wo Verbrechen geschehen sind, unterstützt werden, aber auch sehr interessante Projekte, die unterrichten und die Informationen einfach festhalten und verbreiten. Ein Album der Orte, an denen Verbrechen begangen sind, im Internet gestützt wurde, vor 2 oder 3 Wochen in der Farnesina der Öffentlichkeit vorgestellt. Und das waren sehr bewegende, schöne Momente. Und da sieht man auch, wie gut die Zusammenarbeit ist. Es gibt aber, und darauf sprechen Sie an, Verfahren der normalen italienischen Justiz, wo Hinterbliebene von Opfern von der Bundesrepublik Deutschland Schadensersatz verlangen. Das sind Verfahren, die sind juristisch nicht zulässig und das hat auch der Internationale Gerichtshof in Den Haag bestätigt, weil ein Staat nicht vor der Gerichtsbarkeit eines anderen Staates für irgendetwas zur Haftung gezogen werden kann. Das geht nur mit Individuen, Strafverfahren zum Beispiel. Aber da sind wir mit der italienischen Seite in engem Gespräch. Diese Verfahren werden auch vom italienischen Staat nicht unterstützt. Aber die Justiz ist unabhängig und wir müssen das respektieren. Und der italienische Verfassungsgerichtshof sieht das auch anders. Das muss man als Element der italienischen Justiz selbstverständlich respektieren und das tun wir auch. Schadensersatzforderungen im Sinne von Reparationen, das lehnen wir allerdings klar ab. 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellt sich eine solche Frage gar nicht mehr. Und so findet es auf ganz verschiedenen Ebenen statt, aber es ist nichts, was die Beziehungen zwischen den beiden Ländern wirklich belastet. Ich sehe das natürlich mit Schmerz, dass ein solches Thema bei Hinterbliebenen und Opfern eine so wichtige Rolle spielt und spielen muss. Und ich weiß, dass die Bundesrepublik Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs alle Regierungen ohne jede Unterbrechung alles tun, um Wiedergutmachung zu leisten, um den Opfern dieser deutschen Verbrechen Ehre zu erweisen und ihre Erinnerung wachzuhalten und eben das zu tun, was zu tun ist. Aber solche Justizverfahren, die lehnen wir ab.
Die beiden großen aktuellen Themen sind aber ja sicherlich die Eurokrise und die Flüchtlingsfrage. Da knirscht es ja auch zum Teil zwischen der Bundesregierung und dem italienischen Ministerpräsidenten, weil Matteo Renzi ein Europa ohne Grenzen fordert. Wie gehen Sie damit um als Botschafterin in ständiger Vermittlerrolle?
Als Botschaft und als Botschafterin ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir dazu beitragen, dass wir unsere Positionen erklären, dass wir unsere Positionen verständlich machen. Nicht nur, dass wir werben dafür, sondern dass wir einfach Stereotypen helfen abzubauen, dass wir wo auch immer möglich draußen sind in Italien, um überhaupt zu erklären, warum wir was wollen oder was die Ziele sind, die wir erreichen wollen und auch um Zusammenarbeit zu werben. Denn das ist einfach das A und O. Für beide diese Fragen, die Sie angesprochen haben, brauchen wir mit allen Partnern der Euroländer oder mit allen Partnern der Europäischen Union. Das ist wirklich eine ganz zentrale Arbeit. Also wir machen viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir führen Veranstaltungen durch. Und es gibt natürlich unzählige Delegationsreisen, wo man sich die Dinge erklärt und wo man versucht, Kompromisse zu schaffen.
Wie dick sind da Bretter, die da zum Teil gebohrt werden müssen, wenn man eben Italien von Küsten umgeben und eben diese Flüchtlingsfrage seit Jahren beschäftigt und in Deutschland, das jetzt erst seit einem Jahr etwa angekommen ist, das Thema?
In der Migrations- und Flüchtlingsfrage, da sind die Ziele, die Deutschland und Italien wollen, sehr ähnlich. Beide Länder sind von dieser Krise sehr stark betroffen. Italien als ein Land, wo viele Flüchtlinge anlanden, wo man gucken muss, was passiert mit denen, wo man sie versorgen muss. Und Deutschland als ein Land, das viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Italien ist ein unglaublich humanes Land, was zutiefst leidet darunter, dass das Mittelmeer ein Grab für Menschen geworden ist, die Europa nicht erreichen können. Also dass da in besonderer Weise engagiert ist. Italien auch ein Land, was besondere Beziehungen zu Libyen hat und da eine besondere Verantwortung sieht. Also dort ist das Brett, was man bohren muss, nicht sehr dick. Wir arbeiten Hand in Hand, um bei den anderen europäischen Partnern dafür zu werben, dass wir europäische Lösungen brauchen. Beide Länder sind davon überzeugt, dass wie der Klimawandel auch die Migrationskrise nicht mit nationalen Mitteln zu lösen ist, sondern das kann man nur gemeinsam anpacken. Die andere Frage, die Sie angesprochen haben, die Finanzkrise, Wirtschaftskrise, da sind die Bretter, die man bohren muss, dicker. Und zwar deswegen, weil die Traditionen, die wirtschaftlichen Traditionen, die wirtschaftlichen Strukturen in beiden Ländern sehr, sehr unterschiedlich sind. Und die Rezepte, die wir uns in Deutschland ausdenken, um der deutschen Wirtschaft zu helfen oder die wir sehen, um der europäischen Wirtschaft zu helfen, nicht unmittelbar einsichtig sind für einen Italiener oder nicht unmittelbar übertragbar sind auf die italienische Wirtschaftsstruktur. Deswegen, um sich da verständlich zu machen und um da einen Partner zu finden, der das ähnlich oder genauso machen würde wie wir, muss man sehr viel Überzeugungsarbeit, sehr viel Erklärungsarbeit leisten. Aber man darf, und das ist die besondere Aufgabe der Botschaft, weil wir sind ja hier im Ort, das nicht so sehen, wie das in Berlin gesehen wird, sondern wir müssen sehr viel mehr sozusagen Verständnis und nachvollziehen können, was in den italienischen Köpfen vorgeht und warum sie eventuell Positionen von Deutschland gar nicht tragen können oder sich nicht vorstellen können, dass dies in der Tradition Italiens passt. Also wir sind da tatsächlich ein Mittler und zwar in beide Richtungen. Wir versuchen den Italienern zu erklären, was in deutschen Köpfen herumschwirrt und wir versuchen umgekehrt auch in Berlin zu erklären, warum vielleicht eine bestimmte Frage, eine bestimmte Position Italiener nicht gerne übernehmen wollen oder können und dass man trotzdem Kompromisse dann findet.
Die frühere Bundesministerin für Forschung und Bildung und CDU-Politikerin Annette Schavan ist ja seit Sommer 2014 deutsche Botschafterin am Heiligen Stuhl. Gibt es da eine Zusammenarbeit? Gibt es Kontakt zwischen Ihnen beiden?
Ich freue mich sehr, dass ich mit Frau Schavan einen so kompetenten und großartigen Partner hier habe. Und Formen der Zusammenarbeit, die gibt es so, wie es Formen der Zusammenarbeit gibt mit deutschen Botschaftern aus anderen Ländern. Es gibt oft Berührungspunkte, weil es natürlich Delegationen gibt, die sowohl den Vatikan besuchen als auch den Staat Italien. Deswegen natürlich arbeiten wir da Hand in Hand. Und es gibt auch immer wieder Gelegenheiten, wo wir uns einfach so treffen und austauschen.
Also durchaus ein freundschaftlicher Austausch.
Natürlich. Also was für ein Privileg, dass ich so eine Kollegin hier vorgefunden habe. Das ist eine große Freude für mich.
Vom Tiber an den Rhein. Sie sind in Bacharach geboren, einem Ort mit knapp 2000 Einwohnern im schönen Mittelrheintal, einem Landstrich auf der UNESCO-Welterbeliste. Sie sind ja in eine Winzerfamilie geboren. Welche Erinnerung haben Sie an Ihre Kindheit und Ihre Jugend?
Bacharach war für mich, ist es vielleicht bis heute, das Zentrum der Welt. Es ist keine ganz große Stadt, aber wie schön sie ist und wie schön diese Mittelrhein-Gegend ist, sehe ich heute viel mehr, als ich das in allen Jahren meiner Kindheit getan hat, wo der traumhafte Blick von meinem elterlichen Haus über dieses ganze Rheintal ebenso selbstverständlich war wie die Luft um mich herum. Und erst heute, wenn ich mit den vielen schönen Eindrücken, die ich durch meinen Beruf auch habe, reisend in diese Region komme, sehe ich, wie unfassbar schön das dort ist und wie unbedingt notwendig es ist, dass man dorthin reist und das wahrnimmt. Also ich habe eine wunderbare Erinnerung an meine Kindheit dort. Ich bin in einer kleinen Stadt etwas weiter südlich zur Schule gegangen, in Bingen, und war da in einer Schule, von der meine Tochter heute sagt, nie würde sie das ihren Kindern antun. Aber ich habe durch diese Schule, ich habe das Gefühl, nur Gutes bekommen. Diese Schule hat mich bestens vorbereitet. Es war eine Mädchenschule auf ein selbstbestimmtes Leben als berufstätige Frau. Das erwartet man vielleicht nicht von einer Schule der englischen Fräulein, die nur eine Mädchenschule ist. Aber ich bin dieser Schule dankbar. Sie hat mich jedenfalls ausgerüstet dazu, dass ich nie irgendein Problem hatte, da weiterzugehen von dem, was nach Abschluss einer Schule so zu geschehen hat.
Sie entstammen einem Haushalt mit ungewöhnlichen Frauen. Wenn ich das so sagen darf, Ihre Großmutter musste im Zweiten oder nach dem Zweiten Weltkrieg ja ihr Haus für französische Besatzungsoffiziere räumen und hat dann mit den Einquartierten, wenn ich das richtig gelesen habe, später eine lebenslange Freundschaft gepflegt. Und Ihre Mutter war Ende der 80er Jahre Bürgermeisterin von Bacharach.
15 Jahre lang.
Wie sehr hat sie das geprägt, diese starken Frauen in ihrer Familie?
Was ich glaube, ist die Selbstverständlichkeit, mit der Frauen ihren Mann stehen, das war unausgesprochen, aber präsent bei mir zu Hause sozusagen. Meine beiden Großmütter waren großartige Personen, also meine bayerische Großmutter und diese Bacharacher Großmutter. Meine Mutter, die eigentlich ja nicht berufstätig war, also dann auch aus dem Stand Bürgermeister wird. Auch die Schwester meiner Mutter, eine großartige Person. Also alles Frauen, die zupacken, die nicht reden, sondern die Dinge machen, die stark sind im Leben, die nicht lamentieren oder weinerlich sind oder die Freude haben am Leben. Also ich werde nie vergessen, meine Bacharacher Großmutter, die war schon in den 90er Jahren als meine Tochter, ich bin Enkelkind, also als das Urenkelkind zur Welt kam, die Art, die Freude, mit der dieses Leben da begrüßt wurde, das war sehr positiv und sehr wunderbar.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit der deutschen Botschafterin in Italien, Susanne Wasum-Rainer. Die Schwester Ihrer Mutter, Frau Wasum-Rainer, Sie haben sie gerade schon angesprochen, also Ihre Tante war die Frau des früheren Bundesministers und bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Wie war das mit so einem prominenten und durchaus auch umstrittenen Politiker in der Familie?
Das war vor allem immer politisches Diskussion.
Das kann man sich auch gar nicht anders vorstellen.
Kann man sich nicht anders vorstellen. Das war aber auch manchmal gar nicht so einfach. Als junger Student war Franz Josef Strauß kein einfacher Mensch. Er war kein einfacher Gesprächspartner, weil extrem ungeduldig und ohne jedes Verständnis für Dinge, die man nicht wusste oder konnte. Aber er war auch kein einfacher Mensch für einen Studenten, der Protest wollte oder der die verschiedensten kulturellen Ausdrucksformen gesucht hat, die nicht in das passten, was er vielleicht begrüßte. Aber was ich im Laufe der Zeit vielleicht auch verstanden habe, war schon, was für eine beeindruckende Persönlichkeit das war, wie sehr es sich gelohnt hat, die Auseinandersetzung mit ihm, und wie stolz ich war, wenn ich in irgendeiner Auseinandersetzung gehört habe, okay, du hast einen Punkt. Ich war ehrgeizig in solchen Auseinandersetzungen. Aber viel vielleicht von dem Interesse an der Welt und an Politik und wie macht man das, stammt vielleicht daher.
Er liebte die politische Bühne, war er auch so mit Leib und Seele Familienmensch?
Ja, er war mit Leib und Seele Familienmensch und hat oft darunter gelitten, dass man das nicht so einfach unter einen Hut bringen konnte. Und er hat sicherlich darunter gelitten, dass die Art und Weise, wie es nötig wurde, ihn zu schützen als Politiker, also einfach vor Attacken zu schützen, vor Angriffen zu schützen, dass er seine Familie damit so belastet hat. Also das war für meine Vettern und Cousinen schwierig, das war für meine Tante schwierig. Das Leben, was die Familie führen musste, war nicht einfach.
Sie verbrachten ja auch Zeit in Ihrer Jugend im Straußschen Wohnhaus in Rott am Inn. Gibt es da noch eine Geschichte oder eine Begebenheit, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Sie haben die Diskussionen gerade angesprochen, die politischen Auseinandersetzungen.
Das Straußsche Wohnhaus war das Wohnhaus meiner Großeltern, wo für alle Platz war. Also das waren verschiedene Etagen und wie ein Bienenvolk in verschiedenen Bereichen wohnt, so haben wir da überall gewohnt. Das war ein wunderbares Haus, was es heute nicht mehr so gibt, mit einer Brauerei, die dazugehört, und einem Brauereigarten. Und ja, das ist auch ein fester Teil meiner Kindheit, dieses unglaublich großzügige Haus mit vielen Gästen immer, wo immer irgendwas los war. Und meine Kindheit habe ich da oft verbracht, weil die Sommerferien wurden die Straußchen und wir Kinder dort in den Garten verfrachtet und nach 6 Wochen wieder abgeholt. Ich habe das in bester Erinnerung.
Stimmt die Anekdote, dass Ihre Tante Marianne bei Reden Ihres Mannes ihm mit ihrer Handtasche signalisierte, wie die Rede gerade ankommt?
Die kenne ich gar nicht, weiß ich nicht. Aber sie war sehr wichtig für ihn, also bei allem, also im Privaten, im Beruflichen.
Franz Josef Strauß ist natürlich eine Ikone der CSU und gilt bis heute als einer der streitbarsten Politiker der Nachkriegszeit, der bis zu seinem Tod auch polarisierte. Ist er zu Recht so in Erinnerung oder ist das ein einseitiges Bild von ihm?
Es ist sicherlich richtig, dass er ein Politiker war, an dem sich die Gemüter erhitzt haben. Aber ich glaube, immer mehr ist heute die Kennzeichnung, dass er eben eine unglaublich starke politische Persönlichkeit war, die ja auch sehr, sehr viel für die Bundesrepublik Deutschland getan hat, wo Tragik ist in dem politischen Leben, in der politischen Karriere auch, wo Fehler waren in dieser politischen Karriere. Ein Mann, der zu enorm viel fähig gewesen wäre, wo vielleicht auch bestimmte Eigenschaften der Persönlichkeit verhindert haben, dass er einen anderen Weg hätte gehen können, zu dem er intellektuell in der Lage und bereit war. Also natürlich ein viele starke Sonnen und viele starke Schattenseiten in dieser Persönlichkeit.
Was ist Heimat für eine Diplomatin wie Sie, die so viel unterwegs ist?
Also für mich ist es im Moment vielleicht, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen darf, aber es ist der Platz, wo meine Mutter lebt. Und das ist Bacharach. Aber ich bin ganz selten dort, natürlich. Also, aber ich weiß nicht, ob man von Seele sprechen kann oder im Herzen oder sowas, ist das natürlich. Und wenn ich da hinfahre, was vielleicht einmal im Jahr der Fall ist, dann spürt man auch sofort, wie man da zu Hause ist. Das ist vielleicht Heimat, aber zu Hause, da bin ich sehr schnell da, wo ich nun gerade hingeschickt werde oder wo ich gerade bin. Und ich habe dann auch nicht dauernd Sehnsucht nach der Heimat, das ist sozusagen in mir, sondern ich bin dann gerne dort, wo ich bin. Ich bin gerne jetzt hier in Rom. Und ein Leben, was so ephemer ist, weil man immer weiterzieht, das braucht das auch. Also ich will jetzt die 3 Jahre oder was ich hier verbringe, will ich hier sein. Jeden Tag und mit jeder Phase auch, die ich lebe, weil es wäre ja ganz vergeudete Lebenszeit. Also so vielleicht, also zu Hause und Heimat ein bisschen unterscheiden, wenn das geht.
In irgendeinem Artikel habe ich gelesen, dass Sie Ihren Besuch in Paris rheinhessischen Wein ausgeschenkt haben. Tun Sie das hier in Rom auch?
Ja, ja, natürlich. In Paris war das besonders einfach, weil Bacharach eine Partnerstadt in Burgund hat. Und dann habe ich nach Ankunft entschlossen, dass, aus Respekt vor den Franzosen natürlich, dass wir den Weißwein aus Bacharach haben und der rote Wein aus dem mit uns sehr befreundeten Stadt Saint-Denis und den Weingütern dort kommt. Das war sehr schön und jetzt hier gibt es keine italienische Partnerstadt, aber die Weine haben wir trotzdem aus Bacharach weiter.
Lassen Sie uns, Frau Wasum-Rainer, über Ihren Werdegang sprechen. Sie sind zum Studium zunächst am Rhein geblieben und haben in Mainz Rechtswissenschaften studiert. Warum Jura und warum in Mainz?
Mainz, weil es gerade da war. Und Jura, das habe ich angefangen zu studieren, weil ich darin die Möglichkeit gesehen habe, eine Methodik zu lernen, aber dann eine irrsinnig breite Auswahl zu haben an Dingen, die man vielleicht tun kann beruflich. So habe ich angefangen mit diesem Studium, wo man dann auch Sachen muss, wo man sich sagt, also das will ich jetzt vielleicht nicht, aber die Methodik hat mich während des gesamten Studiums fasziniert. Ich habe in diesem Studium dann auch Sachen gefunden, um das, mein berufliches dieses Spektrum dann zielgerichteter fahren zu lassen. Das war nie auf den diplomatischen Dienst fokussiert. Das ist irgendwie erst später gekommen. Aber es war, glaube ich, sehr schnell für mich klar, dass ich zum Beispiel nicht, ohne dass ich irgendetwas dagegen hätte, aber nicht in der deutschen Justiz arbeiten wollte, sondern es war immer irgendwie politischer, die Art der Tätigkeit, die mir dann vorschwebte.
Und was hat Sie dann am diplomatischen Dienst gereizt?
Das hat auch eine kleine Geschichte. Also während der Referendarzeit habe ich, was damals eigentlich ganz unüblich war, Stagen in Israel gemacht und habe da also sehr für Wiedergutmachungsfälle und solche Fragen, die zwischen Deutschland und Israel eine große Rolle spielen, gearbeitet. Ich war dort, obwohl ich natürlich wusste, was ich getan habe, so fasziniert von dem Ziel der Nachkriegsregierungen, sich zu versöhnen mit den Staaten, über die man so viel Leid während des Zweiten Weltkriegs gebracht hat, also insbesondere das jüdische Volk und natürlich auch Frankreich und Polen, dass ich irgendwie die Idee hatte, in so einem Bereich würde ich gerne weiterarbeiten. Und ich habe mich dann für alles Mögliche beworben und zu meiner großen Überraschung und ohne, dass ich das wirklich intendiert habe, bin ich durch diesen Auswahlwettbewerb des Auswärtigen Amtes durchgekommen und ich muss gestehen, dass ich zunächst abgelehnt hatte, weil ich habe da in München gelebt und habe gesagt, ich ziehe nicht nach Bonn um. Aber da habe ich mich dann später doch umentschieden und habe dann nochmal angerufen und habe gesagt, ich habe mich vielleicht falsch entschieden und ich würde jetzt doch gerne beim Auswärtigen Amt anfangen. Und dann hat man da Gnade vor Recht ergehen lassen, dankenswerterweise.
Sie haben mal gesagt, dass Sie Diplomatin aus Leidenschaft sind. Welche Eigenschaften braucht man dafür?
Für mich weiß ich, dass das der schönste Beruf ist, den ich habe wählen können und den ich mit großer Überzeugung und großer Loyalität zu meinem Haus gerne ausübe. Was man braucht, ist sehr viel Neugierde auf andere Menschen und andere Länder, sehr viel Respekt vor anderen Menschen und anderen Ländern, sehr viel Bereitschaft von anderen zu lernen. Was man auch braucht, manche sagen, es ist eine Schwäche, ich finde, das ist eine Stärke, Bereitschaft, Kompromisse zu schließen, wo man selbst nachgibt, andere auch, um gemeinsame Wege zu finden. Und ich habe mich ja im Laufe des Studiums, und vielleicht war das schon ein Bindeglied dahin, auf internationales Recht und Völkerrecht spezialisiert. Das ist einfach die Überzeugung, dass es auf der Welt nur weitergehen kann, wenn man zusammenarbeitet. Ich übe diesen Beruf sehr stur, mit großem Idealismus aus. Ich weiß, was Sie mir alles entgegenhalten können. Also Sie sagen mir jetzt die ganzen Konflikte rund um uns herum. Sie sehen, wie gescheitert Diplomatie ist. Ich würde Ihnen sofort widersprechen. Ich glaube, dass Idealismus notwendig ist, aber auch gerechtfertigt ist.
Sie beklagen, dass so wenig Frauen im diplomatischen Dienst sind. Wieso ist das noch so?
Zu wenig Frauen im diplomatischen Dienst waren. Ich glaube, heute hat sich das sehr verbessert. Ich weiß, dass es jetzt Crews gibt, so heißen diese Gruppen, die dann gemeinsam im Auswärtigen Amt auch ausgebildet werden, wo es fast oder 50% Frauen gibt. Das Auswärtige Amt war in vielen Jahren lang ein konservatives Ministerium. Es ist eine Tätigkeit, die nicht so einfach ist für den Partner. Der Partner, der mitreisen muss und der kaum Möglichkeiten hat, einen Beruf auszuüben, wenn er alle 3 Jahre den Ort wechselt. Das war in der Vorstellung früher für Frauen gesellschaftlich einfacher vertretbar, als es für Männer war. Heute hat sich das ein bisschen geändert. Es ist eine Tätigkeit, die sehr zeitintensiv ist. Also Sie kommen um 9 zur Arbeit und gehen um 5 nach Hause. Ich weiß nicht, ob ich das je hatte, aber jedenfalls hatte ich das in den letzten 20 Jahren sicher nicht. Es ist eine gewisse organisatorische Herausforderung, die man gut bewältigen kann. Das sehe ich an mir selbst. aber wo man vielleicht manchmal auch einfachere Wege finden kann. Der Beruf ist sehr befriedigend, wenn es klappt, und kann sehr schwierig sein, wenn es nicht gelingt. Und das liegt nicht immer in der eigenen Hand, das zu organisieren. Kinder können von dem Beruf sehr profitieren oder auch sehr destabilisiert werden, wenn man sie alle 3 Jahre in eine andere Schule schickt. Das ist ein Beruf, der für Frauen wunderbar geeignet ist, und Frauen haben großartige Fähigkeiten, die in diesem Beruf zum Tragen kommen. Aber er verlangt, dass eine Familie oder ein Paar das zusammen durchsteht.
Sie haben, Frau Wasum-Reiner, schon Israel angesprochen, da waren Sie Kulturattaché und haben gesagt, dass Sie diese Zeit sehr, sehr stark geprägt hat. Inwiefern?
Also erstens war es dieses Land, was mich wahrscheinlich veranlasst hat, diese Karriere dann im Auswärtigen Amt zu suchen. Aber dann auch, ich glaube, niemand, der deutscher Diplomat, Vertreter des deutschen Staates ist, kann einfach kalt sein, wenn er in Israel auf Posten ist. Und die Israelis, die über die Abgründe der Geschichte hinweg Kontakte oder Freundschaften mit einem solchen Repräsentanten des deutschen Staates suchen, die machen das sehr viel intensiver, als würden sie irgendjemand aus irgendeinem anderen Land treffen. Das heißt, die menschlichen Beziehungen sind sehr, sehr intensiv gewesen für mich. Und ich fand das sehr bereichernd, die Öffnung zu verstehen, was jüdisches Leben ist, die jüdische Religion ist. Ich fand das sehr bereichernd, die Intensität der Kontakte mit Holocaust-Überlebenden, aber auch sehr bereichernd, diese lebensstarke, manchmal bis zur Aggressivität offene, lebensstarke israelische junge Gesellschaft. Und auf kulturellem Gebiet kann man in Israel alles machen. Das ist ein Land, eine Bevölkerung, die sehr große Affinität hat zu jeder Form kultureller Ausdrucksweise. Und mit den reichen Mitteln, die Deutschland zur Verfügung stellt, um kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern zu unterstützen, war das sozusagen das diplomatische Paradies auf Erden. Ich war in einer Zeit dort, wo ein Friedensprozess tatsächlich, wie er den Namen verdient hat, im Gang war. Heute sage ich mir manchmal, wir waren richtig betrunken von dieser Aussicht, dass Frieden im Nahen Osten herrschen könnte. Wie weit wir davon entfernt sind, das wissen wir beide. Aber ja, da gab es Momente, wo ich fest daran geglaubt habe, es ist Frieden im Nahen Osten möglich. Also betrunken, weil es war vielleicht zu viel Wunsch, dass das Realität sein könnte. Also das hat sehr geprägt, so etwas. Es gab sehr viel Attentate in dieser Zeit von Menschen, die gegen diesen Friedensprozess waren. Das hat aber die Solidarität als Ausländer dort, die Solidarität mit den Israelis noch eher nochmal verstärkt. Das Attentat auf Rabin, wo ich bei dieser Veranstaltung auf dem Platz war, gehört zu den wirklich prägenden Momenten meines persönlichen Lebens, weil ich das nicht für möglich gehalten habe und wo ich gedacht habe, als ich am nächsten Morgen, wo alle Israelis an dem Sarg, der an der Knesset aufgebahrt war, vorbeiziehen konnte, und ich habe das auch gemacht, mit, ich weiß nicht, 8 Stunden Wartezeit, bis ich da vorbeiziehen konnte, gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass die Sonne über Jerusalem aufgeht, wenn Rabin tot ist. Aber so stark war die Emotion, die ich damals hatte und die ich mit allen Israelis geteilt habe. Also der Schock war sehr tief. Aber das sind eher private Momente, als dass das beruflich wichtig war. Aber es gibt sehr vieles, was meine Beziehung zu diesem Land praktisch lebenslang ja jetzt stärkt. Und dass diese Zeit, in der ich dort arbeiten durfte, war sehr schön für mich.
Lassen Sie uns noch über Ihre Zeit in Paris sprechen. Als erste Frau haben Sie in Frankreich Deutschland vertreten. Warum hat es so lange gedauert, bis endlich eine Frau an die Seine kam?
Die richtige kommen. Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Es ist eine sehr große Botschaft. Es ist eine sehr große Residenz. Und die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind sehr wichtig. Ich glaube, das war sicherlich reiner Zufall, dass ich dorthin gekommen bin. Also das, ich weiß nicht, es gab andere Interessenten und andere Überlegungen. Und ich würde sagen, der Zufall war, dass ich da gerade zur Versetzung bereitstand. Und noch viele andere Zufälle waren notwendig. Und dann war ich dort Botschafter. Als ich dort angekommen war, dachte ich, das war kein Zufall, sondern das war natürlich eine sehr kluge politische Entscheidung in einer Zeit, wo deutsch-französische Beziehungen ein bisschen angespannt waren. Aus französischer Sicht, dass überraschend war zu sehen, wie politisch und wirtschaftlich enorm stark Deutschland geworden war nach der Wiedervereinigung und die momentane wirtschaftliche Schwäche in dieser Zeit von Frankreich, da ist ein nach französischer Sicht ein Kräfteverhältnis entstanden, was so in Jahrzehnten vorher nicht vorstellbar war. Und ich dachte, es war eine kluge politische Entscheidung, eine solche Frau wie mich, die keine große Frankreich-Expertin ist, dorthin zu schicken, um Gespräche zu führen, um zu verstehen, um Deutschland verständlich zu machen. Wahrscheinlich war es wirklich das, die Zeit und der Zufall. Für mich war es eine außerordentlich reiche Zeit. Unglaublich viel, was ich in diesen nur 3 Jahren erlebt, verstanden und auch gemacht habe, tun konnte. Und ich hoffe, dass in der Geschichte und in dieser langen Reihe sehr illustrer Kollegen, die dieses Amt auch bekleidet haben, meine Zeit auch irgendwann eine positive Erinnerung wecken.
Ja, es war auch keine leichte Zeit für Frankreich. Man denke nur an den Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Das haben Sie ja miterlebt sozusagen und den Abschuss der German Wings Maschine. Was konnten Sie da als Diplomatin tun?
Es waren natürlich viele große Dinge, die sich in diesen Jahren ereignet haben. Das sind 2, ja, die Sie erwähnen. 2 besonders tragische Momente, die Sie erwähnen. Vieles konnten wir tun. Vielleicht dieser Absturz ist fast kein richtiges Wort, nee, aber das zum Absturz bringen eines solchen Flugzeuges mit vielen Jugendlichen an Bord in den französischen Alpen, das war für mich in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung und auch ich habe da viele Erfahrungen gemacht. Also viele Erfahrungen von der absolut vertrauensvollen, freundschaftlichen und unbedingt loyalen Zusammenarbeit mit Frankreich. Also ich habe von diesem Absturz erfahren, als ich selbst in einem Pressegespräch war. Also ich selbst habe in der Residenz eine große Zahl von Journalisten versammelt, um diese Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, von denen ich berichtet habe, als mir jemand sein mobiles Telefon hinhielt und da stand drauf Eilmeldung, German Wings Flugzeug in den französischen Alpen abgestürzt. Zum Ende der Pressekonferenz war die erste Frage, Frau Botschafterin, was machen Sie, wenn ein deutsches Flugzeug in den französischen Alpen abstürzt? Da war meine Antwort, der Botschafter fährt dorthin. Als ich das gesagt habe, wusste ich nicht, dass die Absturzstelle eine war, wo man überhaupt nicht hin konnte. Aber 20 Minuten nach Ende dieser Pressekonferenz habe ich einen Anruf vom französischen Innenminister bekommen, der gesagt hat, Susanne, ich fahre da jetzt mit einem Hubschrauber hin und wenn du in 10 Minuten fertig bist, dann nehme ich dich mit, denn du musst bestimmt dorthin. Also schon das fand ich sehr beeindruckend. Ich bin dann, so wie ich angezogen war, habe ich nur noch mein mobiles Handy eingesteckt und das Aufladegerät, Gott sei Dank, und bin zu ihm in den Hubschrauber gestiegen, ohne mich dann umzuziehen und mit meinen kleinen Pumps und meinem Kostüm bin ich dann 4 Tage und Nächte in den französischen Alpen unterwegs gewesen. Da ist die Bundeskanzlerin gekommen, auch andere, die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, weil dort die Schule war. Und dann hatte ich sehr viele, sehr erschütternde Begegnungen mit sehr vielen Menschen, mit Eltern, mit Großeltern, mit Ehepartnern. Ich habe eine Zwillingsschwester, die hat ein Kind verloren, was in dem Alter war wie diese Schulklasse, die dort umgekommen ist. Und ich weiß, dass das etwas ist, womit diese Menschen bis zum Ende ihres Lebens nicht lernen, umzugehen, was das Leben belastet, was sehr, sehr schwierig ist anzunehmen, wo es sehr, sehr schwierig ist, weiterzuleben. Und diesen Menschen bin ich dort begegnet, die nicht glauben wollten, dass ihre Kinder oder ihre Partner tot sind. Das ist keine typische Aufgabe eines Botschafters, aber die Präsenz und das Helfen auch. Wie geht das jetzt weiter? Wann kann der Leichnam überführt werden? Welche Papiere brauche ich? Können Sie mich zu dem Ort bringen? Wie mache ich das? Da ist unterstützende Arbeit von Konsulaten und Botschaften außerordentlich wichtig. Wie reise ich da hin? Wie komme ich da weg? Ich meine, Sie müssen sich das wirklich vorstellen. Also als ich da mit dem Hubschrauber drüber geflogen bin, das ist ein schroffes Bergabhang, wo also keinerlei Möglichkeiten war, hinzukommen. Und das Gestein so stark, dass dieses Flugzeug, das da mit voller Fluggeschwindigkeit reingeflogen ist, gar keinen Krater geschlagen hat, sondern pulverisiert war.
Wahnsinn, ja.
Also das war schon etwas, was jeden Menschen ans Herz gegangen ist, geprägt hat. Ich war froh, dass ich da sein konnte. Ich war froh, dass ich bei praktischen Dingen helfen konnte. Ich war froh, dass wir und viele Kollegen der Botschaft sind dann also sofort dahin gekommen. Wir haben unsere Autos dorthin gebracht. Das Konsulat in Marseille war unglaublich engagiert. Wir haben also Krisenteams dort gehabt, dann mit der Staatsanwaltschaft immer in Verhandlungen. Dann diese lange Liste deutscher Opfer. Und also da gab es unendlich viele Dinge zu tun. Und die Freundschaft, die wir dort erfahren haben von der französischen Seite, war überwältigend. Also gleich am ersten Tag, als ich da stand und gesagt habe, nein, ich fahre jetzt nicht zurück nach Paris, sondern wir müssen hier einen Krisenstab haben. Wir brauchen jetzt, ich weiß nicht, was man alles braucht. Da gab es dann den Krisenstab in Berlin. Mein Telefon hatte dort keinen Empfang in den Bergen und so. Da kam ein Bürgermeister eines dieser kleinen Orte mit weniger Einwohnern als Tote in dem Flugzeug zu mir und hat gesagt, was, du brauchst ein Büro? Okay, komm mit, du kannst dich in mein Bürgermeistersamt, in mein Büro setzen. Dann kamen lauter Leute mit Essen. Also das war unglaublich, wie wir da unterstützt worden sind von französischer Seite. Und am zweiten oder dritten Tag hat der ehemalige französische Präsident Giscard d'Estaing versucht, mich zu erreichen. Ich habe sehr viele Telefonate dort führen müssen, aber er hat mich richtig gesucht, um mir zu sagen, mir, die ich dort in den Bergen stand, Frau Botschafterin, nicht das, was Sie oft in den schwierigen Diskussionen, in den politischen Zirkeln in Paris erleben, ist die deutsch-französische Wirklichkeit, sondern die Bürgermeister und die Menschen in dieser Region. Und da dachte ich, er hat vollkommen recht gehabt.
Das stimmt, das war einmalig, wie beide Länder da zusammengearbeitet haben. Trotzdem ist die deutsch-französische Freundschaft, man hat zumindest den Eindruck, manchmal doch ein bisschen auch in die Jahre gekommen. Frankreich baut den Deutschunterricht ab oder fährt ihn zurück und die einzelnen Partnerschaften, da fehlt ein bisschen der Nachwuchs. Was müsste sich Ihrer Meinung nach tun, um diese deutsch-französische Freundschaft auf der großen Basis wieder mit Leben zu füllen?
Ich hatte das Gefühl, dass die Emotion für das deutsch-französische Verhältnis wichtig ist. Also keine andere bilaterale Beziehung, die ich kenne, ist so gestützt auf das Engagement einer ganzen Zivilgesellschaft. Aber die Emotion, wie ich das nenne, des Friedens und der Versöhnung zwischen zwei Ländern, die über Jahrhunderte im Krieg waren und die in den beiden letzten Weltkriegen so viel Leid erlebt haben, das eine so viel Leid in das andere gebracht hat, das hat dazu geführt, dass mit sehr starkem Engagement der Zivilgesellschaft eine solche Partnerschaft entstanden ist. Für unsere Kinder ist die deutsch-französische Partnerschaft so eine Selbstverständlichkeit, dass sich gar keiner Gedanken darüber macht, dass man sie auch pflegen muss. Und ich glaube, das ist erforderlich, dass man bewusst macht, wie kostbar das ist und wie notwendig es ist, jeden Tag neu für diesen Moteur franco-allemand zu arbeiten. Das muss der jungen Generation bewusst sein. Also unsere Kinder, unsere Erasmus-Kinder, die da überall sind und studieren oder die, was weiß ich, Frankreich ist so nahe, dass man da ganz natürlich alle, die machen das, ohne dass ihnen bewusst ist, dass das ein kostbares Gut ist, das der Pflege bedarf. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was man muss mehr wecken, das Bewusstsein für die Kostbarkeit dieser Beziehung und für auch das Bewusstsein, dass ohne diese beiden Länder, das hat ganz einfache Gründe, das sind eben die zwei größten Länder in der Europäischen Union, keine Kompromisse und kein Voranschreiten der Union möglich ist. Aber wir wollen ein Voranschreiten der Union, wir brauchen mehr Integration. Und deswegen, das kann man durch nichts anderes ersetzen, aber ohne dass die Kompromisse finden, und das finden sie nur, indem sie sich weiter gut kennen, geht es nicht weiter.
Susanne Wasum-Rainer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.